wir haben ja dieses tolle Heft vom Holger bekommen vor ein paar Wochen, das uns schon so ein bisschen auf die Zeit vor Ostern hinweist, wo Jesus stirbt. Und passend dazu gibt es in den Losungen immer wieder Texte, die auch schon darauf hinweisen. Und der Text, der heute dran ist, der steht in Markus 12, Vers 1 bis 12. Vom Weinbergbesitzer und den betrügerischen Pächtern. Wenn Jesus zu den Menschen redete, gebrauchte er oft Gleichnisse. So erzählte er: Ein Mann legte einen Weinberg ein, zäumte ihn ein, stellte eine Weinpresse auf und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an einige Weinbauern und reiste ins Ausland. Zur Zeit der Weinlese beauftragte er einen Knecht, den vereinbarten Anteil an der Ernte abzuholen. Aber die Weinbauern schlugen den Knecht nieder und jagten ihn mit leeren Händen davon. Da schickte der Besitzer einen zweiten Boten. Auch den beschimpften sie und schlugen ihn im Kopf blutig. Den dritten Boten des Weinbergbesitzers brachten sie um. Immer wieder versuchte der Besitzer, zu seinem Ernteanteil zu kommen, doch alle, die in seinem Auftrag kamen, wurden verprügelt oder sogar getötet. Nun blieb nur noch einer übrig, sein einziger Sohn, den er sehr liebte. Er schickte den zuletzt. Von meinem Sohn werden sie Achtung haben, sagte er sich. Aber die Weinbauern waren sich einig. Jetzt kommt der Erbe. Den bringen wir um. Und dann gehört der Weinberg endgültig uns. Sie ergriffen ihn, schlugen ihn tot und warfen ihn vor den Weinberg. Was meint ihr, wird der Besitzer des Weinberges jetzt wohl tun? Er wird selbst kommen, die Weinbauern töten und seinen Weinberg an andere verpachten. Habt ihr nicht in den Heiligen Schriften gelesen? Das steht im Psalm 118. Der Stein, den die Bauarbeiter verworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist nun zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Was keiner für möglich gehalten hat, das tut der Herr vor unseren Augen. Am liebsten hätten die hohen Priester und Schriftgelehrten und führenden Männer des Volkes Jesus gleich festgenommen. Sie hatten verstanden, dass er in diesem Gleichnis von ihnen gesprochen hatte. Aber sie wagten es nicht, sich an ihn heranzumachen, weil sie vor dem Volk Angst hatten. So ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. Ich frage mich, wenn Jesus dieses Beispiel oder diese Geschichte heute erzählen würde, was er dann wohl für ein Beispiel genommen hätte. Weil damals, als Jesus anfing, von diesem Gleichnis zu reden, da wussten die Juden sofort, wovon er redet. Das ist so ähnlich, als wenn heute jemand sagt, ich bin ein Berliner. Dann wissen alle in Deutschland, dass das der John F. Kennedy war, als er vor der Mauer gestanden hat. Und genauso wussten die Juden damals sofort, was Jesus meint, weil im Jesaja gibt es ein Lied, wo der Jesaja davon beschreibt, von dem Weinberg und von dem Weingärtner. Und jeder weiß in Israel, dass der Weinberg die Israeliten sind oder die Juden und dass der Weingärtner, dass das Gott ist, dass er sich um sie kümmert. Und jeder Juden weiß auch, was Gott sich für eine Arbeit mit denen gemacht hat. Ich war mal mit meiner Familie in Nimwegen im biblischen Freilichtmuseum und da ist auch ein Weinberg angelegt und auch so eine Kelter zum Beispiel. Und wenn man sich überlegt, wie aufwendig das war, damals einen Weinberg anzulegen und zu hegen. Heute ist das ja relativ einfach. Es gibt irgendwelche Maschinen, mit denen man Zaunpfähle setzen kann und mit denen man bauen kann und so weiter. Oder wenn man nur mit dem Hammer und Meißel im Feld so eine Kelter ausheben muss, das ist eine wahnsinnige Arbeit. Und Gott will eins, oder Jesus will uns, will den Juden vor Augen stellen, was das bedeutet, was Gott sich für eine Arbeit gemacht hat mit seinem Volk und wie das Volk mit ihm umgegangen ist. Ich könnte mir vorstellen, wenn Jesus diese Geschichte heute erzählen wollte, dass er vielleicht eine andere Szene beschreiben würde. Vielleicht von einem Mann, der ganz viel Geld hat, der reich geworden ist, der investieren möchte und der überlegt, was kann ich denn machen, wie kann ich denn das Geld investieren, was ich jetzt habe, gerade in der Niedrigzinsphase ist das ein bisschen schwierig. Und dann geht er hin und denkt, es gibt doch so viele Arbeitslose und so viele Hartz-IV-Empfänger, für die könnte ich vielleicht was Gutes tun. Und er sieht irgendwo in einer fremden Stadt ein leeres Geschäft, einen leeren Laden und denkt, super, hier fange ich was an. Und dann fängt er an und macht da ein Restaurant raus. Ein Restaurant, was wirklich ein ganz hohes Niveau hat. Und er sucht sich junge Leute aus, die da gerne mithelfen wollen. Und dann fangen sie an, das Geschäft zu renovieren, machen da wertvolle Tapeten rein, tolle Möbel, ganz tolle Ausstattung und so weiter. Und dann fängt er an und gibt ihnen Kochunterricht, vielleicht Menüs, die er selber erprobt hat. Und er sagt zu ihnen, Leute, ihr dürft euch jetzt hier selbstständig machen und dürft den Laden hier aufmachen. Und ich hoffe, dass es auch gut läuft, aber ich glaube, ich habe euch einen ganz guten Start gegeben. Und ich möchte auch keine Pacht haben. Aber was ich gerne haben möchte, ist für all meine Arbeit, dass ihr mir vielleicht 5 oder 6% von dem Gewinn mir überweist. Und das Restaurant fängt an, wird eröffnet und wird der Knaller. Viele Leute gehen dahin, ist auch nicht so teuer. Es ist gutes Essen, was es dort gibt und es läuft gut. Und die Leute, die Pächter, die bis vor ein paar Monaten noch Hartz-IV-Empfänger waren, denen geht es plötzlich gut und sie haben Geld. Eines Tages bekommen sie einen Brief und da gratuliert ihnen der Ladenbesitzer dafür, dass es jetzt so gut läuft und er hätte gerne doch jetzt ein bisschen von dem Gewinn, wie es vereinbart war. Aber die jungen Leute beachten den Brief gar nicht. Dann schickt er ihnen E-Mail, dann schickt er noch einen Brief, dann ruft er an und dann legen sie direkt auf. Dann schreibt er vielleicht einen Einschreibebrief, dass er jetzt doch mit dem Rechtsanwalt droht, aber nichts fruchtet, nichts fruchtet. Und dann hat er einen Sohn und dann sagt er zu ihm, komm, ich glaube, es hat keinen Zweck, die ignorieren uns völlig, du musst mal dahin gehen und musst mal das Geld da einholen. Und dann kommt der Sohn dahin und es gibt eine hitzige Diskussion und dann ist vielleicht einer von den Leuten, der so sauer ist, wenn ein Messer und ersticht ihn. Und dann kann man sich ja vielleicht vorstellen, was dann passieren würde, hier in unserer Zeit. Ich denke, das würde eine dicke Schlagzeile in den Zeitungen und in den Nachrichten kämen auch. Und ich denke mal, dass auch heute jeder verstehen würde, dass das nicht in Ordnung ist, was da läuft. Und das haben natürlich die Schriftgelehrten und die Pharisäer sofort gemerkt und waren total sauer. Und Jesus berichtet noch davon, dass er dann doch der Stein wird, der verworfen wurde, weil er galt ja nicht in Israel. Er war ja derjenige, also bei den Leuten war er schon hoch angesehen, aber die Leute, die wirklich was zu sagen hatten, die wollten Jesus nicht anerkennen. Und wir wissen natürlich heute, dass Jesus wirklich für uns gestorben ist. Wir nehmen hier gleich das Abendmahl zu uns und wir werden daran denken, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist. Und wir wissen auch, dass Jesus als derjenige, der vor den Menschen für nichts geachtet worden ist, heute der Grundstein unserer Gemeinde ist. Wir sind hier, weil wir an Jesus glauben. Wir sind hier, weil Jesus derjenige ist, der es möglich macht, dass wir einen Zugang zu Gott haben. Und ich finde, das ist wirklich eine ganz wunderbare Geschichte, die wir hier hören, obwohl sie ziemlich dramatisch ist, dass wir wissen dürfen, wir sind nichts ohne Jesus. Und ich frage mich auch, diese Mitarbeiter, die wir die Jesus braucht, das sind wir. Wir sind die Mitarbeiter, die er braucht, die dieses Restaurant jetzt weiterführen dürfen. Leute, die Gott hat dann dieses Restaurant anderen Leuten gegeben, anderen Leuten, die die Pacht zahlen. Und das sind nicht nur Leute wie damals in Israel, das sind Leute, die von überall herkommen. Und das sind wir heute. Wir dürfen dieses wunderbare Restaurant, diesen Weinberg weiterführen. Wir dürfen ihn pflegen. Wir dürfen uns an den Früchten freuen. Wir dürfen sogar ein bisschen von dem Gewinn selbst genießen. Und wir dürfen Gott die Ehre geben. Ich freue mich darüber so sehr, dass Jesus uns diese Chance gegeben hat, dass wir das machen dürfen. Man könnte sagen, ihr gedachtet es böse zu machen, Gott gedachte es gut zu machen. Alles, was wir Böses getan haben, spielt keine Rolle vor Gott. Weil er möchte es gut machen, er hat uns lieb und er hat uns angenommen. Und ich freue mich darüber, dass wir das so weitererzählen dürfen, dass wir diese Geschichte von diesem wunderbaren Weinbergbesitzer oder Restaurantbesitzer sagen dürfen zu den Menschen, dass Jesus wirklich uns retten möchte, dass er uns Großes geben möchte. Und ich freue mich darüber, dass wir jetzt die Zeit haben, wo wir Gott anbeten und Gott loben und wo wir auch daran denken, was er für uns getan hat. Amen.